Merkt euch schon mal unseren Tag der offenen Tür vor. Am 18. Oktober gibt es wieder viele spannende Experimente und Stationen zum Selbermachen.
Also vorbeikommen, ausprobieren und hoffentlich staunen. Wir freuen uns auf euch. Alle Infos gibt's wie immer auf unserer Website www.cvhs.de
und auf Social Media.
Apfelvogelstories.
Geschichten aus dem Untersuchungsamt.
Mit Anne
und Flo.
Wir berichten euch vom gammligen Fleisch,
krankmachenden Bakterien,
Tierseuchen,
verfälschten Olivenöl,
saurem Wein
und einfach allen Stoffen, die nicht in unsere Lebensmittel gehören.
Und jetzt viel Spaß beim Podcast.
In Vorbereitung auf die jetzige Folge habe ich heute Morgen mal gezählt, wie viele Kosmetikprodukte ich benutzt habe. Und ich bin bei 12 rausgekommen und wäre sicherlich bei mehr rausgekommen, wenn ich es noch geschafft hätte, Wimperntusche und Lidschatten aufzutragen.
Heute?
Ja.
12 Stück?
Ja. Wie sieht es bei dir aus?
Ja, lass mich zählen. 1, 2, 3.
Nur?
Duschgel, Deo, Zahnpasta. Was braucht man mehr?
Wir haben eine Expertin eingeladen, die Dr. Maren Hegmanns.
Die kann uns mehr sagen. Eine Kollegin aus Karlsruhe, vom CVA Karlsruhe heute, die macht Kosmetik. Ja, und auch Kosmetik ist Teil der CVAs und ist Lebensmittelüberwachung.
Herzlich willkommen, liebe Maren. Wir freuen uns, dass du heute hier bist.
Ja. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, dass ich heute da sein darf, heute in eurem Podcast zu Gast sein darf und mal ein bisschen was über die Kosmetiküberwachung erzählen darf, die tatsächlich auch zur Aufgabe der CVAs und der Lebensmittelüberwachung gehört.
Sind wir zwei Klischee? Ich als Mann 3 Produkte und du, ich weiß, kann immer noch 12? Ja,
ja,
sind
wir
Klischee oder ist das normal?
Ich würde sagen, das passt ziemlich gut ins Bild. Also es gibt so natürlich verschiedene Zahlen, verschiedene Untersuchungen. Also ich habe mal nachgelesen, der Industrieverband für Kosmetikprodukte, der gibt an, dass es ungefähr 7 kosmetische Produkte so pro Tag genutzt werden. Über die Woche verteilt sind es dann mehr, dann sind es so 11 bis 13. Aber natürlich gibt es da schon so ein bisschen Diskrepanz zwischen Männern und Frauen, dass Männer also in der Regel weniger kosmetische Produkte benutzen, Frauen ein bisschen mehr. Auch bei den Altersgruppen ist es unterschiedlich. Gerade so im Alter zwischen 18 und 25 werden noch mehr kosmetische Produkte genutzt. Also
puh.
Ich denke, da, da liegt er auf jeden Fall gut im Durchschnitt. Ja, manche
ja.
Sachen benutzt man ja vielleicht auch nur einmal die Woche.
Ja, also, ich Sonnencreme natürlich, wenn man es braucht, dann
genau.
Auch. Ja.
Ja.
Aber ich habe ja natürlich auch den Vorteil, auf meinem Shampoo stand 5 in 1 drauf. Ich weiß zwar nicht, was die 5 Sachen sein sollen, wahrscheinlich Haare, Körper, Gesicht. Die anderen 2 weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht. Also ich habe da schon auch einen Vorteil, muss ich sagen.
Ja, aber grundsätzlich gibt es dann natürlich Produkte, die alle benutzen und dann gibt es vielleicht spezielle Produkte, die nicht bei jedem so vorkommen.
Von den 12 Produkten, die du benutzt hast, Anne, was waren das alles?
Das sage ich jetzt nicht. Das dauert zu lange. Nein, aber ich glaube, im Winter benutze ich einfach auch schon 2 verschiedene Cremes, weil mir die normale nicht mehr reicht. Und dann häuft sich das, glaube ich, einfach.
Was sind denn eigentlich alles Kosmetika? Cremes, ja, Shampoo sind Kosmetika, oder?
Genau, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ein guter Stichwort, mit dem wir starten können. Was sind eigentlich kosmetische Mittel? Also natürlich ist es wie bei allen Dingen, die wir hier bearbeiten, rechtlich auch definiert. Da ist natürlich erstmal die Hauptaussage, es sind Stoffe, die man äußerlich anwendet, also das ist ganz wichtig, also Haut, Haare, Nägel, aber was auch dazu gehört, sind Zähne und Mundschleimhaut und auch die äußeren intimen Regionen, aber tatsächlich der Schwerpunkt auf äußerlich und dann kommt aber noch dazu, was machen denn kosmetische Mittel? Also sie können zum Beispiel reinigen, sie können parfümieren, sie können das Aussehen verändern, da sind wir bei diesem ganzen Teil dekorative Kosmetik, sie können schützen, sie können in einem guten Zustand halten. Das ist immer so ja, ein bisschen ein komisch ausgedrückt. Ja.
Soll es Richtung Anti-Aging spielen?
Ja, oder überhaupt vielleicht einfach Feuchtigkeit der Haut. Das wäre auch im guten Zustand halten. Genau, und noch den Körpergeruch beeinflussen. Also das sind so die Funktionen, die kosmetische Mittel haben. Und da sind wir auch schon an dem ganz wichtigen Punkt. Ein kosmetisches Mittel ist es nur, wenn es ausschließlich oder überwiegend die kosmetische Funktion hat. Ja, also es gibt natürlich auch andere Produkte, die nebenbei vielleicht noch pflegen oder ja, parfümieren, die aber das vielleicht nicht überwiegend machen.
Ja, also auf so einem Spülmittel, da ist ja auch eine Hand abgebildet. Das ist dann aber kein Kosmetik.
Genau, das ist nämlich kein kosmetisches Mittel. Okay. Also Wasch- und Reinigungsmittel gehören in dem Fall nicht dazu, weil die nicht überwiegend dazu da sind, zum Beispiel die Hand zu pflegen. Also
wenn ich mir jetzt da trotzdem mit die Hand wasche?
Das ist ein gutes Recht. Dann musst dir nur halt bewusst sein, dass das natürlich nicht als kosmetisches Mittel angemeldet wurde, notifiziert wurde, dass dann auch die Regelungen, die für kosmetische Mittel wichtig sind, nicht greifen. Aber natürlich gibt es auch für Reinigungsmittel Vorgaben, die dann eingehalten werden müssen.
Okay, dann bin ich da schon mal nicht komplett falsch.
Jetzt sind das alles total viele verschiedene Produkte.
Du hast uns auch viel mitgebracht.
Genau.
Ja? Wahrscheinlich aus der gesamten Bandbreite.
Genau. Also ich habe ganz viele Produkte mitgebracht, aber das ist nicht mal ansatzweise alles, was unter kosmetische Mittel fällt. Einfach, dass man sich vielleicht vorstellen kann, dass es ein riesengroßes Gebiet ist. Also ganz grob kann man das vielleicht so ein bisschen einteilen. Wir haben ganz viele Produkte für die Haut, also Hautpflege, aber dazu gehört auch sowas wie Anti-Pickel-Creme, wie ich da sozusagen meine Haut besser pflegen kann. Reinigungsprodukte für die Haut, Hautcremes, ja, Anti-Aging-Produkte, da können wir gleich vielleicht auch nochmal drüber sprechen. Also alles Mögliche für die Haut. Dann habe ich natürlich ganz viel für die Haare. Also zum einen Reinigung von Haaren, Pflege von Haaren, aber auch Haarfärbemittel, also die Haarfarbe verändern, ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, warum kosmetische Mittel angewendet werden. Dann habe ich natürlich die ganze dekorative Kosmetik. Lippenstift, Lidschatten, Eyeliner, aber auch Schminke, also wirkliche Schminke, zum Beispiel an Fasching oder Halloween, gehört auch zu kosmetischen Mitteln. Ich habe die ganzen Produkte für den Mund, also Zahnpasta, Mundspülung, diverse Mundpflegemittel und ja, natürlich auch ganz klassisch Parfüm, Deo, alles, mit dem ich irgendwie den Geruch beeinflussen oder verändern will. Also das ist eine riesengroße Bandbreite, die wir da bearbeiten. Und es macht natürlich aber auch das Ganze besonders interessant, diese ganzen vielen verschiedenen Produkte im Blick zu haben und zu untersuchen.
Was sind denn jetzt die Spitzenreiterprodukte? Also es gibt sicherlich Produkte, die nicht wirklich auffällig sind im Labor. Fangen wir vielleicht mal damit an.
Ja, also ich meine, natürlich kann man sich denken, die meist benutzten Produkte sind mit Sicherheit Shampoo, Duschgel und sowas wie Bodylotion, Hautcreme. Ja, also das sind natürlich Massenprodukte, die in riesengroßen Mengen umgesetzt werden, verkauft werden. Und da haben wir verhältnismäßig gesehen eine geringe, also wir sagen ja immer Beanstandungsquote. Also das sind jetzt nicht Produkte, die besonders häufig auffallen. Natürlich haben wir da auch immer wieder was zu beanstanden, also sei es, es ist ein Konservierungsmittel drin, das vielleicht einfach nicht draufsteht auf der Verpackung oder solche Dinge. Also da finden wir natürlich auch ab und zu mal was, aber das sind jetzt nicht die Produkte, auf die wir so ganz intensiv schauen, weil die einfach kein großes Risiko darstellen.
Weil die gleich abgewaschen werden, Entschuldigung.
Ja, genau, aber ich hatte letztens wieder bei so einer kleinen Reisegröße-Probe, die ich mit unterwegs hatte, quasi wirklich ein Duschbad, wo ich gedacht habe, das stinkt nochmal, hatte ich dann irgendwie nach dem Duschen voll den Ausschlag und eine Hautreizung, wo ich dann gedacht habe, hä, wie kann das jetzt eigentlich sein? Ist sowas häufig?
Also ich würde nicht sagen häufig, aber ich glaube, es muss einem schon bewusst sein, dass kosmetische Mittel immer vielleicht auch irgendwie Reaktionen auslösen können. Also allein zum Beispiel der Punkt, dass kosmetische Mittel ja auch ganz oft nach irgendwas riechen. Ja, also entweder, weil man halt will, dass das Produkt gut riecht oder weil man selber danach einen bestimmten Geruch haben will. Und ganz viele Duftstoffe haben leider so ein Potenzial, allergen zu sein. Also okay. Allergen bedeutet immer irgendeine Reaktion auszulösen, sei es eine Hautreizung oder irgendwas. Und da gibt es dann auch zum Beispiel im Moment so 25 sogenannte allergene Duftstoffe, die dann auch nochmal extra gekennzeichnet werden müssen. Aber das heißt natürlich nicht, dass diese Reaktion dann nicht auftritt, weil die sind ja dann drin und stehen dann hoffentlich auch auf der Verpackung drauf. Und dann muss man natürlich selber wissen, ob man vielleicht gegen einen dieser Duftstoffe irgendwie allergisch reagiert. Das kann natürlich immer passieren und ist dann aber auch in Ordnung.
Ja, aber muss man ja auch wissen, oder? Weil du hast uns ja so viel mitgebracht und ich sehe gerade, da muss ja auch gekennzeichnet werden, wie im Lebensmittelbereich auch, nur andere Sachen. Und da stehen ja letztendlich auch die Zutaten drauf. Das nennt sich dann hier Ingredients. Ist alles auf Englisch und die Liste ist extrem lang.
Ja.
Und das klein. Und klein gedruckt. Ja, genau. Also ich meine, ich hatte eine Reisegröße von so einem Ding, ja. Frag nicht, wie klein das war.
Ja, also das stimmt. Es ist ein bisschen anders als bei Lebensmitteln. Es ist tatsächlich, ja, auf Englisch könnte man meinen. Es ist teilweise aber auch auf Latein. Mhm. Also gerade zum Beispiel die ganzen Pflanzeninhaltsstoffe müssen mit ihrem lateinischen Namen in der Ingredients-Liste aufgeführt werden. Man hat sich einfach mal irgendwann dafür entschieden, weil man gesagt hat, das sind so Produkte, die wirklich so international verkauft werden, dass es da keine Pflicht ist, das immer in der Sprache, in dem Land, wo es verkauft wird, drauf zu drucken, sondern man hat so eine einheitliche Liste. Ja, also das ist die sogenannte INCI-Liste, die internationale Nomenklatur für kosmetische Inhaltsstoffe. Und die ganzen Inhaltsstoffe müssen nach dieser Liste und die Namen, die dort sozusagen vorgegeben sind, auf dem Produkt draufstehen. Und das ist manchmal tatsächlich etwas unverständlich. Also auch wir als Sachverständige müssen da manche Sachen dann einfach noch nachgucken, weil ich dann auch nicht jeden lateinischen Namen von jeder Pflanze auswendig kann.
Das erste kann man immer noch gut identifizieren, das Aqua, Wasser. Genau, genau. Aber dann wird es auch teilweise richtig chemisch. Ja?
Ja.
Also das heißt auch, die Zusammensetzung ist natürlich je nach Produkt komplett verschieden. Ist ja, ja. Logisch, macht ja Sinn. Ja. Aber das ist natürlich auch viel Chemisches, viel Natur. Aus was sind die eigentlich aufgebaut?
Ja, ich meine, natürlich, da muss man sich natürlich klar machen, ein kosmetisches Mittel ist nicht wie ein Lebensmittel. Das wächst nicht irgendwo am Baum, sondern das wird halt tatsächlich hergestellt, zusammengemischt. Und natürlich sind da sehr viele Inhaltsstoffe drin, die einerseits chemisch sind, aber natürlich gibt es auch viele natürliche Inhaltsstoffe, irgendwelche Pflanzenauszüge, gerade so ätherische Öle und solche Sachen, die auch in kosmetischen Mitteln sind. Aber insgesamt ist es immer ein Produkt, das natürlich künstlich zusammengemixt wurde, um einen bestimmten Effekt zu erzielen. Also das sollte, glaube ich, eben bewusst sein, dass es selten direkt so vorliegt, ja, wie der Verbraucher und die Verbraucherinnen das auf dem Tisch dann haben. Ja.
Welche sind denn da die am auffälligsten, wenn es jetzt Shampoo und Duschbad nicht sind?
Ja, also das kann man so natürlich nicht auf bestimmte Produkte eingrenzen, aber vielleicht, um mal ja das einzuordnen, wir versuchen natürlich, wie bei allem bei uns in den CVAs, risikoorientierte Überwachung zu machen. Das heißt, wir versuchen natürlich, auf Produkte zu schauen, die ja die besonders vielleicht auffällig sind, wo besonders große Gefahren sind aus unserer Sicht. Und
so, genau, da muss ich reinschlagen. Da will ich jetzt genau wissen, was es ist, dass ich das auf jeden Fall nicht kaufe.
Ja, ich
oder
meine,
nicht anwende. Entschuldigung.
Nachdem du sowieso nur Zahnpasta, Duschbad und Deo benutzt,
ja, ich bin relativ sicher.
Ja, genau. Fallen die Produkte wahrscheinlich nicht in deinen Anwendungsbereich.
Genau. Ich glaube, grundsätzlich sollte man natürlich vorsichtig sein. Also gerade Kosmetik wird natürlich ganz viel auch übers Internet verkauft. Das heißt, ich kann mir die Produkte wirklich von überall her bestellen. Kosmetische Produkte werden auch gerne oft in verschiedenen Läden, nicht nur in großen Drogerien oder Supermarktketten verkauft. Da kriegt man sie dann auch mal in etwas dubioseren Shops, würde ich sagen. Und dann stehen sie auch vielleicht mal irgendwo hinten in der Ecke. Also da muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Gerade wir haben zum Beispiel das Thema Kinderkosmetik. Ich habe hier auch mal ein Produkt mitgebracht. Also das ist zum Beispiel auch was, wo wir feststellen, Kinderkosmetik, diejenigen, die das herstellen, die wissen oft gar nicht, dass sie kosmetische Mittel herstellen. Ja, und da haben wir oft ein Problem, weil kosmetische Mittel sollen eigentlich sicher sein. Ja, das ist erstmal das Wichtigste, dass sie sicher sind für den Menschen bei der Benutzung. Und ja, wenn ich gar nicht weiß, dass ich ein kosmetisches Mittel herstelle, weil ich vielleicht denke, ich mache ein Spielzeug. Ja, also gerade Kinderkosmetik ist dann oft noch mit anderen Sachen, da sind dann auch mal Spielzeuge dabei. Ja, wenn ich mir dann als Kind irgendwie Nagellack auftragen will oder Lidschatten, aber vielleicht ist dann da eine Puppe dabei oder so eine Hand, die ich dann irgendwie schminken kann. Aber gleichzeitig wende ich es auch selber an.
Ja, oder ich schmiere es mir auf die Lippen und dann esse ich es noch. Und wir sind ja offensichtlich keine Lebensmittel.
Genau.
Das ist bestimmt auch nicht so ideal. dann.
Genau, also das muss man natürlich alles mitbedenken. Und da kann man sich dann als, wenn man das kauft, vielleicht überlegen, da werden ja dann vielleicht gar nicht die Regeln eingehalten, die für kosmetische Mittel gelten. Also zum Beispiel brauche ich bei einem kosmetischen Mittel immer eine sogenannte verantwortliche Person. Also das ist so ein Begriff in der Kosmetik. Das ist natürlich keine einzelne Person. Und ganz oft ist das der Hersteller, aber eben nicht immer. Und diese Person, also diese verantwortliche Person, muss zum Beispiel immer einen Sicherheitsbericht machen für ein kosmetisches Mittel. Und wenn ich natürlich gar nicht weiß, dass ich ein kosmetisches Mittel herstelle, habe ich das vielleicht alles gar nicht gemacht. Ja, dann habe ich mir vielleicht nicht überlegt, was ist, wenn das Kind sich einen Nagellack aufträgt und die Finger dann in den Mund nimmt, was ja bei Kindern jetzt nicht so unüblich ist.
Ja, vermutlich nicht nur bei Kindern. Also,
ja,
also das ist ja wahrscheinlich auch für Erwachsene teilweise.
Genau. Ja, und das sind einfach so Punkte, wo man vielleicht aufpassen muss. Produkte aus dem Internet, wo habe ich das bestellt? Sind das irgendwie verlässliche Quellen? Und ja, solche Dinge, macht das von außen vielleicht eher den Anschein, dass es ein Spielzeug ist? Ja? Sind da irgendwelche Kennzeichnungsmerkmale drauf, die eher so aussehen, als wäre es für ein Spielzeug? Und da ist es natürlich schon gut, wenn ich aufpasse. Ja? Also wenn wir vielleicht bei dem Thema Kinderkosmetik bleiben, ja, dass ich einfach vielleicht mal sage, was wir denn da zum Beispiel dann so machen. Ja, also ja, es gibt beim Nagellack zum Beispiel und dann speziell natürlich auch bei Nagellack für Kinder, da untersuchen wir zum Beispiel immer die Nitrosamine. Das ist so ein chemischer
Begriff.
Hat man
vielleicht schon mal gehört.
Genau.
Ja.
Die kommen auch in unterschiedlichen Dingen vor und die können halt leider krebserregend sein. Und die entstehen aber leider zum Teil aus Inhaltsstoffen, die für einen Nagellack wichtig sind. Also Nagellack ist ja gar nicht so ein einfaches Produkt. Man trägt den flüssig auf, dann soll er plötzlich fest werden. Das ist natürlich technologisch eine Herausforderung. Man muss bestimmte Stoffe zugeben, damit das auch wirklich so funktioniert. Und ja, dabei können halt leider auch diese schädlichen Stoffe entstehen. Und da würde ich gerne auf einen ganz wichtigen Punkt unserer Arbeit eingehen. Wir müssen immer schauen, die Unterscheidung zwischen Risiko und Sicherheit. Also natürlich sind das risikoreiche Stoffe, die an sich gefährlich sind. Aber da ist dann immer die Frage, wie viel davon ist in dem kosmetischen Mittel und ist das, also in die Art, wie wir es dann anwenden, ist das dann noch sicher? Und da kann man natürlich dann wieder sagen, ein Nagellack wird erstmal primär auf den Fingernagel aufgetragen. Geht davon jetzt wirklich so viel in den menschlichen Körper über? Also durch einen Nagel kann halt auch nicht so viel in den Körper aufgenommen werden. Und da muss man sich das dann wieder in Relation anschauen.
Okay, das heißt, es gibt dann einen Unterschied, trage ich mir das auf die Lippe auf?
Genau.
Weil das kennt ja jeder. Man schlägt sich über die Lippen oder allgemein durch den Speichel. Oder habe ich es halt an einer Stelle, wo halt kaum was davon in den Körper geht?
Mhm, genau.
Das ist
also,
da ein Unterscheidungspunkt beispielsweise.
Genau, da gelten meistens dann auch strengere Regeln für Dinge, die an der Mundschleimhaut sind oder auch an den Augen, dass man da oft zum Beispiel vielleicht speziellere Grenzwerte hat für bestimmte Stoffe oder dann bestimmte Warnhinweise angebracht sein müssen. Ja? Also das sind so Punkte, natürlich wird das unterschieden. Und das müsste wiederum auch jemand, der ein Produkt herstellt und so einen Sicherheitsbericht verfassen muss, natürlich mit betrachten. Mhm. Wo wird das Produkt angewendet? Wie viel wird davon angewendet? Und ja, in welchem Ausmaße kann dann so ein gefährlicher und natürlich verbotener Stoff möglicherweise aus dem kosmetischen Mittel in den Körper gelangen?
Du hast es ja gerade angesprochen, Unterschied dann Nagellack für Kinder und für Erwachsene. Was wäre das dann konkret? Diese Nitrosamine hast du angesprochen, vor dem Hintergrund, dass das Kind doch eher den Finger in den Mund nimmt und
genau, also es gibt jetzt nicht direkt in der Kosmetikverordnung irgendwie eine Unterscheidung zwischen Kindern und Erwachsenen, aber andersrum gesehen, für einzelne Stoffe, die zum Beispiel verboten sind oder Grenzwerte haben, gibt es dann unterschiedliche Regelungen und ein Sicherheitsbewerter, das ist derjenige, der diesen Sicherheitsbericht schreiben muss oder eine Sicherheitsbewerterin, die müssen das natürlich im Kopf haben. Wer wendet das an und muss ich mir dann da spezielle Gedanken machen, ob es für ein Kind ist oder für einen Erwachsenen.
Sind die Kinderprodukte dann dementsprechend nicht so empfehlenswert oder habt ihr da mehr Auffälligkeiten im Labor als bei Erwachsenen Nagellack?
Jein, weil die Kinderprodukte gibt es natürlich auch nicht. Also es gibt ja auch Babyprodukte, sowas wie Babypuder oder alles, was man so bei Babys anwendet. Und da muss man schon sagen, dass die Hersteller da sich wirklich sehr viel Mühe geben und da sehr darauf achten, dass diese Produkte gut sind. Schwieriger wirklich diese Kategorie, die ich jetzt angesprochen habe, so für ältere Kinder, also keine Babys mehr und wirklich diese dekorative Kosmetik, also Lippenstift, Schminke, Nagellack, da ist es tatsächlich so, dass wir da eine wesentlich höhere Beanstandungsquote haben bei den Kinderprodukten als bei den Erwachsenenprodukten. Also letztes Jahr haben wir mal so ein Projekt gemacht, da hatten wir, glaube ich, 22 so Sets. Also für die Kinder ist das ja meistens so verpackt mit allem möglichen Lidschatten,
Lippenstift. Ist ja nicht nur eins, sondern dann immer das Set mit Lippenstift, Lidschatten und
ja, und da hatten wir tatsächlich eine Beanstandungsquote von 68%.
Mhm.
Also das ist schon enorm hoch. Das ist natürlich nicht alles gesundheitsschädlich, auf keinen Fall. Aber es sind die unterschiedlichsten Thematiken, gefährliche Stoffe, einfach Stoffe, die nicht angegeben sind. Gerade auch bei den Farbstoffen, dann stehen einfach Farbstoffe drauf, die nicht drin sind. Oder es sind Farbstoffe drin, die nicht erlaubt sind. Es sind Farbstoffe drin, die nicht reguliert sind. Also da gibt es eine ganz große Bandbreite.
Da gibt es viele Feinheiten.
Ja, genau. Und ich glaube auch, je mehr verschiedene Sachen dann in einem Produkt sind, ich meine, ihr müsst ja dann ein Gutachten schreiben, auch wenn nur ein einziger Lidschatten von 12 zum Beispiel dann da auffällig war.
Genau, klar. Also ich meine, natürlich machen wir da manchmal auch so Mischproben, damit wir da einfach von dem Arbeitsaufwand, das auch noch ja sich die Waage hält. Also wir können ja nicht an einer Probe alle möglichen Dinge machen und dann keine Zeit mehr haben für die anderen Proben. Also das soll ein bisschen ausgewogen sein. Da machen wir zum Beispiel dann auch mal von 10 Lidschattenproben eine Mischprobe. Und wenn da irgendwas auffällig ist, dann schauen wir uns die einzelnen Lidschattenfarben nochmal genauer an. Mhm. Ja.
Kosmetika soll eine Wirkung haben.
Ja, genau.
Gibt es noch welche ohne Wirkung? Oder ja, ist die Wirkung so stark, dass es auch nicht wieder gut ist?
Ja, also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Natürlich sollen kosmetische Mittel auch wirken oder das halten, was sie versprechen. Ja,
ja,
also
ich denke da zum Beispiel dran, auf dem Deo steht auch gern 72 Stunden. Das halte ich teilweise doch schwer für ein Gerücht.
Also ja.
Ich kenne niemanden, bei dem das 72 Stunden hält. Es ist so ein Punkt quasi auch.
Klar, also dieses Deo-Thema, das kommt auch immer wieder. Das ist natürlich ein Thema, was wir nicht besonders gut finden, aber tatsächlich hat sich das schon so ein bisschen etabliert. Und natürlich wurden da auch schon mal dann in der Vergangenheit bei den Firmen Wirkungsstudien gemacht. Und dann ja, haben die Leute das aufgetragen, sind nach Hause gegangen, nach 72 Stunden wiedergekommen. Dann werden da irgendwie so Riechtests gemacht. Also da möchte ich auch nicht diejenige sein, die das machen muss. Aber da weiß ich auch nicht, wie verhalten die Leute sich dann, wenn sie wissen, sie nehmen jetzt gerade an so einem Test teil, ne? Also, und was genau ist da jetzt der Maßstab? Aber da muss man schon so ein bisschen sagen, es gibt halt manche Dinge, die sind einfach schon so ins Bewusstsein übergegangen, wie du jetzt sagst, du fühlst dich da eigentlich gar nicht mehr irregeführt, weil irgendwie ist es ja eh klar, dass das
also
so lange nicht hält.
Es ist
ja
jedem
also,
klar, dass es keine 72 Stunden hält, außer vielleicht dem Hersteller, ich weiß es nicht.
Genau, also das ist immer wirklich schwierig, da alle Aussagen wirklich zu überprüfen. Also was jetzt zum Beispiel einfacher wäre, ich habe auch mal eine Probe mitgebracht, so ein Anti-Aging-Serum. Also das ist ja gerade auch was total in ist und natürlich für viele Menschen wichtig, wie kann ich die Zeichen meiner Hautalterung irgendwie verhindern. Und da gibt es natürlich schon auch mal so ganz konkrete Aussagen. Zum Beispiel nach 3 Wochen Anwendung ist die Faltentiefe um 5 Zentimeter reduziert oder sowas. Ja? Ja, also genau sowas. Und da ist es natürlich, da ist es wirklich wichtig und da sind wir dann auch hinterher, dass man dafür dann Belege hat. Ja? Also da hatten wir auch schon alles, dann werden 40 Leute getestet und bei einer einzigen Person hat sich die Faltentiefe mal um 5 Millimeter reduziert, bei allen anderen aber nicht. Und dann wird halt geschrieben bis zu 5 Millimeter. Ja? Ich meine, ja, da kann man jetzt spitz...
Die Person hat viel getrunken an
genau.
dem Tag.
Ja, genau.
So,
ja, genau.
Also
da kann man natürlich spitzfindig sein und sagen, naja, stimmt doch, bis zu 5 Millimeter. Aber das ist natürlich wissenschaftlich aus unserer Sicht nicht belegt. Also da muss man schon irgendwie mal einen Mittelwert oder irgend sowas angeben, was irgendwie statistisch dem Ganzen auch standhält. Ja? Oder dass man auch einen Vergleich hat, ja? Dass es eine Personengruppe gab, die das nicht angewendet hat. Und bei denen hat man dann auch wieder die Faltentiefe gemessen. Ja? Also da muss man schon wirklich gute Belege für sowas haben.
Ich muss ja sagen, das ist natürlich
haben.
Verkaufsargument schlechthin. Und diese Mittelchen, die kosten ja vermutlich einfach auch ein bisschen mehr als einfach nur eine Creme so.
Ja. Auf jeden Fall. Also deswegen, da muss man schon ein bisschen unterscheiden, was überprüfen wir da. Ja, also wenn jetzt auf einer Creme draufsteht, erhöht die Feuchtigkeit der Haut, wenn wir da jetzt bei jedem Produkt die Wirknachweise anfordern würden, dann kommen wir ja nicht mehr hinterher. Und da ist natürlich in den allermeisten Cremes irgendwas drin, was irgendwie die Feuchtigkeit der Haut erhöht. Ja,
was wäre das zum Beispiel?
Also Panthenol zum Beispiel oder solche Sachen. Ja, also die einfach so, genau, einfach ein bisschen der Haut gut tun, sagen wir es mal so. Also das ist dann schon einfacher.
Ja. Ich denke, man kann wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge zum Thema Anti-Aging-Mittel machen. Aber was ist so der Hype-Wirkstoff schlechthin, wonach ihr gerade guckt?
Also das kann ich dir so genau nicht beantworten, aber es gibt verschiedene Stoffe. Aber was wir zum Beispiel jetzt in letzter Zeit häufiger untersucht haben, ist das Vitamin A. Das wird auch Retinol genannt. Da gibt es verschiedene chemische Varianten von. Aber das ist so ein Wirkstoff, der auch tatsächlich nachweislich wirkt. Ja, also der dazu führt, dass tatsächlich die Falten reduziert werden, dass die Haut ein bisschen straffer wird. Und das ist zum Beispiel etwas, was wir uns aus zwei Richtungen angucken. Zum einen ist das Vitamin A auch wirklich drin. Also da sind wir bei den Wirknachweisen. Mhm. Und da gibt es tatsächlich mittlerweile schon viele Studien, ab welchem Prozentgehalt das Vitamin A eine Wirkung hat. Das heißt, da können wir natürlich dann ganz gut gucken, ist denn dieser Gehalt auch wirklich dort drin?
Ja. Für mich als wenig spezifisch Interessierten, was soll das Vitamin A bringen?
Das soll tatsächlich die Haut straffen.
Ah.
Also,
macht's auch nachweislich, hat sie gerade gesagt.
Ja. Achso, sorry, dann war ich.
Nee, alles gut. Das ist immer gut, wenn man nochmal nachfragt. Genau, also das sorgt einfach dafür, dass die Haut straffer wird, ein bisschen die Falten reduziert werden.
Aber das muss das richtige Derivat vom Vitamin A drin sein in der Creme.
Also es gibt verschiedene, die wirken unterschiedlich stark und unterschiedlich schnell. Also manche müssen sozusagen chemisch noch stärker umgewandelt werden, wenn sie dann in der Haut sind. Dadurch wirken sie natürlich ein bisschen schwächer als andere, die schon in der Form vorliegen. Dafür sind nicht alle gleich stabil. Also man möchte ja eigentlich auch noch, dass seine Creme auch noch bis zum Ende der Haltbarkeit oder bis zum Ende des Öffnungs, also so lange, wie sie nach dem Öffnen haltbar sind, auch noch wirken.
Was heißt
also, das
nach
ist
dem
auch
Öffnen
sehr unterschiedlich.
Das ist ganz spannend, weil ich glaube, vielleicht ist es euch schon mal aufgefallen, da ist manchmal so eine Sanduhr drauf oder so ein Tiegel. Das ist, glaube ich, die beide Kennzeichnungen erlaubt, die einem sagen sollen, wie lange das überhaupt haltbar ist, dieses.
Genau.
Kann also, auch kaputt gehen, ein kosmetisches Produkt.
Genau, also es kann auch kaputt gehen, in dem Sinne vielleicht nicht unbedingt wie bei einem Lebensmittel, dass es jetzt direkt so schlecht wird, aber gerade die Wirkung, die ist natürlich nur für eine bestimmte Zeit belegt und getestet und ja klar, manche Produkte können auch schlecht werden oder ranzig, wie auch bei Lebensmitteln. Ja, beide Kennzeichnungen sind erlaubt. Allerdings ist es so, dass wenn das Produkt weniger als 30 Monate haltbar ist, dann muss ein Mindesthaltbarkeitsdatum drauf. Und das ist dann wie bei Lebensmitteln, dann steht da mindestens haltbar bis oder es ist diese Sanduhr abgebildet und dann irgendein Datum. Natürlich ist es aber so, dass die meisten kosmetischen Mittel sehr lange haltbar sind. Also die sind
aber
ja in der Regel.
Aber da ist dann eher, wenn es geöffnet wurde und dann kommt dir der Tiegel ins Spiel, oder?
Genau, also die meisten Produkte sind ja konserviert und werden eigentlich jetzt nicht so schnell irgendwie schlecht. Und die sind eigentlich in der Regel länger als 30 Monate haltbar und dann hat der Hersteller, die verantwortliche Person, die Möglichkeit, nur diesen Tiegel drauf zu machen. Und das bedeutet dann, wie lange kann ich das Produkt verwenden, wenn ich es geöffnet habe. Also meistens sind das 12 Monate, das ist so die Standardangabe, würde ich sagen. Manchmal sind es auch nur 6 Monate, weil wenn dann natürlich Luft drankommt oder gerade natürlich auch bei einem Lippenstift, also das ist auch was viele vielleicht viele Jahre in ihrer Schublade liegen haben, da sollte man auch ein bisschen aufpassen. Ja. Das kommt natürlich die ganze Zeit auch mit dem Mund in Kontakt und ist dann allen möglichen Einflüssen ausgesetzt. Also die sind auch oft kürzer haltbar.
Also vielleicht daheim mal schauen, wo ich diese Tiegel oder Sanduhr so finde und mal überprüfen, ob vielleicht doch was.
Genau, also wir finden das tatsächlich ein bisschen schade aus unserer Sicht, dass es kein Mindesthaltbarkeitsdatum gibt, das auf jedem Produkt draufstehen muss, weil es kann ja auch mal sein, ich habe was gekauft oder manchmal kriege ich auch was geschenkt und dann liegt das schon 3 Jahre in meinem Schrank und dann habe ich es immer noch nicht aufgemacht, aber ich weiß eigentlich gar nicht, wie lange das noch haltbar ist. Ja? Also das ist so ein Punkt, den wir gerne anders hätten, wo wir uns natürlich auch in der EU für einsetzen, dass wir da ein bisschen vielleicht eine Änderung bekommen.
Jetzt hast du Konservierungsstoffe erwähnt und im gleichen Zug dann auch erwähnt, die kommen ja mit Haut oder mit Mund in Kontakt. Dann ist ja nicht weit die Frage nach der Mikrobiologie. Untersucht ihr sowas auch?
Genau, das untersuchen wir auch. Also das machen wir natürlich nicht selber. Das machen unsere Kolleginnen und Kollegen im CVA, die sich auf das Thema Mikrobiologie spezialisiert haben. Aber das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, dass da mikrobiologisch die Produkte sicher sind. Gerade die, die dafür vielleicht ein bisschen anfälliger sind, die Produkte, weil sie ja schneller sozusagen Mikroorganismen wachsen lassen. Aber da muss ich sagen, so in der Gesamtschau schneiden da die kosmetischen Produkte eigentlich immer sehr gut ab. Also da haben wir tatsächlich sehr wenig Beanstandungen, was diesen Bereich angeht. Und ich glaube, dass also aus meiner Erfahrung die Hersteller da auch sehr viel Wert drauf legen, da wirklich sauber zu arbeiten und keine Kontamination zuzulassen.
Ja gut, es gibt ja auch mittlerweile angepasste Verpackungen, sodass man eigentlich so wenig wie möglich dann mit Cremes, also die Tiegel werden ja immer weniger verkauft, sondern dass es irgendwie so im Pumpspender verkauft wird, dass es jetzt nicht quasi mit der Hand da, ich lange in den Cremetopf rein. Ja.
In dem, was du uns mitgebracht hast, sticht noch eins in mein Auge, da steht Selbstbräunungscreme drauf.
Ja, es ist Winterzeit, ist berechtigt. Ja. Glaub ich.
Nicht nur das, ich denke da an so einen Herrn aus den USA, wobei das Braun eher wie Orange ausschaut.
Ja. Das stimmt.
Das hat ja offensichtlich Wirkung, oder?
Das hat auf jeden Fall Wirkung und ist vielleicht auch in dem Sinne eigentlich ein gutes Produkt, weil die Menschen, die gerne diese braune Farbe hätten, vielleicht sich dadurch weniger der schädlichen UV-Strahlung der echten Sonne aussetzen. Ja, weil
ja, aber das ist ja dann nicht Sonnenschutz oder
nein,
sowas.
Nein, genau. Das ist ganz wichtig. Das ist auch noch so ein Punkt. Man muss immer bei kosmetischen Mitteln die Anwendungshinweise beachten und das führt zu keinem Sonnenschutz. Eher genau im Gegenteil. Wenn man das aufträgt, sollte man noch zusätzlichen Sonnenschutz auftragen oder solange man das aufgetragen hat, sich nicht so viel der Sonne aussetzen, weil es einen sogar anfälliger macht für den UV-Schutz. Also da ist man sogar ein bisschen ja, ungeschützter der Sonne gegenüber als ohne. Aber grundsätzlich natürlich, wenn ich dadurch mich nicht andauernd dann so stark der Sonne aussetze, sondern mich damit bräune, ja, tue ich ja eigentlich dann was Gutes für meinen Körper, wenn ich gerne diese Hautfarbenveränderungen haben möchte.
Wenn ich
möchte.
Gerne orange ausschauen möchte. Ich
weiß genau, es nicht. Wir haben auch natürlich das Gegenbeispiel. Wir haben auch Hautbleichmittel.
Nein.
Also gerade natürlich bei Menschen mit dunklerer Hautfarbe ist es auch immer noch so, dass viele sich die Haut aufhellen wollen. Und da haben wir ganz oft tatsächlich gesundheitsschädliche Proben. Also
wieso?
Weil da hohe Mengen an diesen Wirkstoffen, die man natürlich nun mal dafür braucht, um so richtige Veränderungen in der Hautfarbe hervorzurufen, ganz oft gesundheitsschädlich sein können. Also das nur Stichwort zum Beispiel Quecksilber, wo wir schon ganz hohe Gehalte gefunden haben. Kojisäure, Hydrochinon, das sind so Stoffe, die teilweise drin sein dürfen, aber ganz strikte Grenzwerte haben. Und leider die Produkte, die so richtig, richtig gut funktionieren, die sind meistens tatsächlich sehr gefährlich. Ja, also
gibt es da noch andere solche? Das sind ja schon Exoten eher.
Ja, das sind auf jeden Fall Exoten. Also das ist ja nichts, was man so ganz häufig anwendet. Aber tatsächlich halt natürlich, manche Menschen wenden das vielleicht aber dafür sehr oft an. Also da muss man schon aufpassen. Ja, also es gibt auch zum Beispiel Peeling-Produkte sind natürlich erstmal grundsätzlich harmlos. Aber dann gibt es manchmal auch ganz starke Säure-Peelings, die man auch gerade eher im Internet bekommt. Und da kann man sich natürlich auch schon die Haut ziemlich verätzen, wenn man die aufträgt oder zu lange anwendet. Ja, also das ist auch nochmal der Appell bei kosmetischen Mitteln, bitte immer darauf achten, wie man sie anwenden soll. Also die Hersteller sind verpflichtet, Anwendungshinweise anzugeben, ob zum Beispiel was auf keinen Fall für Kinder angewendet werden darf oder ob man irgendwas nach einer kurzen Zeit wieder abspülen muss. Ja, also siehe Peeling oder Enthaarungscreme. Ne? Also wie werde ich Haare los? Da muss irgendein chemischer Prozess stattfinden. Und wenn ich das dann einen ganzen Tag auftrage, dann ist das einfach sehr schlecht für meine Haut.
Anne, weißt du, was ich gerade feststelle?
Wir brauchen noch eine Folge mit der Maren.
Ja, irgendwie schon. Es sind so viele verschiedene Produkte. Und wir hatten es da von hier Sonnenschutz. Und ja. Das gehört ja auch dazu, ja. Sonnencremes.
Ja.
Und ich glaube, das ist tatsächlich auch so ein Thema, das...
Ja, genau. Verdient aber eine
verdient
eigene
Verdient hätte,
Folge.
Ein bisschen näher beleuchtet zu werden. Enthaarungscreme, gehört auch
Zähnebleachen dazu?
Ja, teilweise schon. Also da befinden wir uns natürlich schon so ein bisschen im Grenzbereich zu einem Medizinprodukt, aber es gibt auch Zahnbleichmittel, die noch als kosmetische Mittel sozusagen eingestuft werden. Das kommt dann so ein bisschen auf die Wirkung an, die Art der Anwendung. Ja, aber ja, das gehört auch dazu.
Er ist verrückt. Also ich muss sagen, und selbst als Mann finde ich es spannend, was es da alles gibt. Vielleicht ist es auch mein Hintergrund, der da ist, aber ja.
Das vielleicht auch nochmal, wir haben auf jeden Fall auch ganz viele Männerprodukte. Also wir haben auch schon ganz oft Proben angefordert, nur für Männer, zum Beispiel die Bartcreme, ja, oder die Bartpomade, gerade auch die Barbershops sind ja im Moment auch total im Kommen und beliebt. Also auch da gibt es immer mehr kosmetische Produkte, auch nur für den Mann, und natürlich ganz viele Sachen, die alle anwenden, Zahncreme, Sonnenschutzmittel, Duschgel, damit haben wir ja angefangen.
Ja, genau.
Genau.
Ja.
Dann, ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall und hören uns auf jeden Fall nochmal wieder und freuen uns dann auf die weiteren spannenden Folgen und bedanken uns schon mal ganz herzlich bei der Maren.
Ja, ja, also ich habe da einiges im Kopf mit noch tatsächlich auch hier Haarfärben. Also
ja,
ich glaube,
genau,
das ist ja auch so ein Ding.
Ja, und mal abgesehen von Tattoofarbe gehört, glaube ich, auch zu eurem Spezialgebiet.
Genau, die Tätowiermittel machen wir auch, sind keine kosmetischen Mittel, aber die untersuchen wir auch. Und ja, darüber kann man auch noch sehr lange reden. Da gibt es ganz viele Punkte.
Wir freuen uns auf jeden Fall, dich wieder als Gast bei uns zu begrüßen.
Ja, kann ich nur zustimmen. Vielen, vielen lieben Dank.
Ja, vielen Dank an euch. Es hat mir super viel Spaß gemacht und ich hoffe, ich konnte ein bisschen zeigen, was wir alles so auf dem Tisch liegen haben und untersuchen und beurteilen dürfen.
Wenn ihr mehr über das CVUA Stuttgart erfahren wollt, dann folgt uns doch gerne auf unserem Instagram-Kanal oder schaut auf unserer Webseite vorbei. Wenn ihr Fragen oder Themenwünsche für die nächste Podcast-Folge habt, dann meldet euch doch gerne per Mail an poststelle@cvuas.bwl.de.
Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Apfelvogel-Stories, Geschichten aus dem Untersuchungsamt.